2013, das Jahr, in dem wir uns befinden, das ist das Jahr, in dem die Musik von Richard Wagner einmal ganz besonders gefeiert wird. Der 200. Geburtstag von Richard Wagner. Doch sollte man dabei auch über ein paar politische Zusammenhänge nachdenken, das meint jedenfalls der Publizist Matthias Künzel.
Man sagt immer ganz gerne, Wagner wurde später missbraucht von den Nazis. Also da wird er dann auch zum Teil in Schutz genommen oder man sagt, na ja, er war so ein bisschen, hat er da so eine Macke gehabt, ein bisschen Konkurrenz gegenüber jüdischen Mitkomponisten und das war eigentlich alles im Rahmen dessen, was in der Zeit üblich war, aber das stimmt nicht. Wagner war in vielen Punkten schon ein Vorreiter, insofern vor allen Dingen, als er den religiösen Judenhass, den es damals gab, der aber sozusagen dann nur so weit ging, dass man Juden beschimpfte, solange sie nicht konvertierten zum Christentum, dass er diesen Judenhass verbunden hat mit einem rassistischen Antisemitismus, der also keinen Unterschied macht, ob ein Jude jetzt konvertiert ist oder nicht. Jude bleibt immer Jude, der ist sozusagen biologisch definiert. Und je mehr sich ein Jude anpasst an die deutsche Gesellschaft, desto gefährlicher ist er eigentlich. Das ist so ein Gedanke, der von Wagner geprägt worden ist und er hat auch den Begriff der Verjudung in die deutschen, sozusagen in den deutschen Sprachschatz, man mag gar nicht sagen Schatz, also Sprachgebrauch eingeführt und von daher schon erstens dazu beigetragen, dass also der ganze antisemitische Diskurs in eine andere, radikalere Richtung ging und zweitens, weil er ein weltberühmter Komponist war, damals bereits, hat er natürlich auch die Logik, dass man einen biologischen Rassismus praktiziert, in großen Teilen des Bürgertums, des Bildungsbürgertums propagiert und dort auch für Akzeptanz gesorgt.
In diesen Tagen wird sich berauscht, am Wagner-Jahr, wird sich berauscht an einem der einflussreichsten deutschen Antisemiten. Ende Mai war ja der Höhepunkt des Richard-Wagner-Jahres 2013 mit dem Geburtstag des Komponisten. Und das hieß dann vor allem ja ein regelgerechter Hype, der von Sonderbriefmarke bis zur Denkmalenthüllung reicht, von der Gedenkmünze bis zur großen Konferenz. Die meisten Wagner-Verehrer ignorieren dabei seinen Judenhass, weil möglicherweise sie ihr Bild vom Genie nicht beschmutzen wollen. Sie schwören eher auf die Droge Wagner, wie es hieß, und folgen zum Beispiel der Empfehlung eines Politikwissenschaftlers. Des Politikwissenschaftlers Udo Bernbach, der meinte nämlich, dass man Wagner nur als Künstler nehmen sollte und seine Weltanschauung in die Versenkung bringen solle. Wenn dann die Judenfeindschaft des Meisters dann nochmal zur Sprache kommt, dann ist es eher eine Marotte, die ein bisschen peinlich ist, ein bisschen merkwürdig, aber durchaus nicht ernst zu nehmen sei. Dumm dabei ist, dass Wagner eben nicht nur Komponist war, sondern auch ein Schriftsteller, der 10 Bände veröffentlicht hat mit Aufsätzen über Kunst, Politik, Religion und Gesellschaft. Dumm auch, dass der Komponist auf einen naturgegebenen Unterschied zwischen Nichtjuden und Juden bestand. Dumm auch, dass er die Juden gerne mit Würmern, Ratten, Mäusen, Warzen und Trichinen verglich. Dumm auch, dass er einer der Gründungsväter der antisemitischen Parteien ist, die im Deutschen Reich ab 1879 an Boden gewannen. Dumm auch, dass er sich mit genau dieser Rolle gerühmt hat zu Lebzeiten. All das kaum ein Thema beim großen Wagner-Jahr 2013.
Wenn man die Vergangenheit analysieren wollte, die Ursachen für den Nationalsozialismus, für den Völkermord an den Juden, dann würde man ganz unproblematisch dieses Jahr nehmen, um zu erfahren, um zu lernen, wie eben auch im kulturellen Bereich diese schrecklichen Ereignisse vorbereitet worden sind im 19. Jahrhundert. Da man aber eher eine Tendenz an den Tag legt des sich Abschottens, lass uns endlich in Ruhe mit diesen Themen. Ich möchte jetzt mal endlich den Wagner voll feiern können und stolz sein auf ihn, ohne irgendwas dabei bedenken zu müssen, weil diese Tendenz sich immer mehr Bahn bricht. Deswegen haben wir dieses Problem, dass diese Feierlichkeiten etwas unehrlich geführt werden.
Ja, 2013, das Jahr, wo die Musik von Richard Wagner nochmal ganz besonders gefeiert wird, zum 200. Geburtstag des Komponisten, der ja auch durchaus andere Komponisten wie Mahler, wie Schönberg oder Schostakowitsch inspiriert hat, aber, und das ist der Fokus hier bei den Nachrichten aus dem beschädigten Leben, eben einer der wirkungsmächtigsten Antisemiten des 19. Jahrhunderts war. Der wird geehrt in diesen Tagen mit Sonderbriefmarken, mit Denkmälern, die enthüllt werden, mit Festveranstaltungen, wo man sich dann eher verschanzt hinter der Musik von Wagner und den ideologischen und menschenverachtenden Kontext verleugnet. Das geht auch anders, oder könnte auch anders gehen, meint jedenfalls Matthias Künzel.
Ich habe das bisher nur im Ausland erlebt. Es gab einen Film, Richard Wagner und die Juden, der wurde vor einigen Tagen bei Arte gezeigt. Da kommen amerikanische Wagner-Experten zu Wort und israelische. Der ist sehr gut, weil er genau diese Doppeldeutigkeit aufzeigt. Und es gab in Deutschland vor ungefähr 12, 13 Jahren auch sehr gute Veranstaltungen, Symposien, die also den Antisemitismus Wagners von verschiedenen Seiten her analysiert hatten. Und ich war selber ganz irritiert, dass jetzt bei diesen Feierlichkeiten in Deutschland jedenfalls diese Art von Debatte offenkundig nicht erwünscht war. Also es ist, findet jedenfalls da also eine kritische Wagner-Konferenz. Eine Konferenz, wo diejenigen auch zusammenkommen, die jetzt nicht sich dem Kult hingeben wollen, sondern die auch wirklich lernen wollen aus der Geschichte. Diese Konferenz vermisse ich.
Ja, soweit Matthias Künzel. Anlass klar, der 200. Geburtstag von Richard Wagner und der entstehende Richard-Wagner-Hype in den letzten Wochen. Problem auch bei dem, was Matthias Künzel sagt, ist vielleicht, dass es schon auch aufklärende Bücher gibt oder aufklärende Radiosendungen über den Antisemitismus des Komponisten, die aber dann vielleicht auch nur gelesen werden als eine Aufforderung, Wagner reflektiert zu genießen. Ja, und von dieser etwas hoffnungslosen Anmerkung schauen wir darauf, wie es gelungen ist, aus einem Spartenprogramm eine Hauptshow zu machen. Aus einem Spartenprogramm für Freunde des einfachen und angeblich gesunden Lebens eine Hauptshow zur besten Sendezeit zu machen. Wir schauen hier zum grünen Kapitalismus. Ein paar Anmerkungen dazu mit der These, Öko ist Deko.
Humanismus für uns bedeutet, schon schauen, was geht, aber nicht so. Humanismus ist zum Beispiel Rucola, Zanderfilet auf Rucola, ein Glas Pinot Grigio vom Biobauern, ein kleiner Geländewagen muss kein großer sein. Humanismus, beruflich über Leichen gehen, aber mit Bioresonanz. So der österreichische Kabarettist Josef Hader, den live oder auf YouTube anzuschauen, ist ich ausdrücklich empfehlen möchte. Fast noch lustiger ist die Geschichte, die der Taz-Autor Denis Yücel neulich aus Berlin zu erzählen hatte. Gäbe es da doch, so Yücel, mittlerweile Kokaindealer, die ihre Ware als Bio-Koks und dazu noch aus fairem Anbau anböten. Die Geschichte direkt von der Front auf Augenhöhe mit den gewissenhaften Koks-Lieferanten geschrieben, kolportiert auch die kritischen Fragen des Journalisten und die ausweichenden Antworten des Dealers. Natürlich könne man nicht wirklich sagen, dass das echt Bio sei. Immerhin würden zur Herstellung meistens so unschöne Chemikalien wie Schwefelsäure, Kerosin und Kaliumpermanganat benutzt. Aber es gäbe biologische Alternativen und die würden bei der Biokokerei zur Erstellung von Biokoks wahrscheinlich genützt. Und fair sei es auch, weil unter Umgehung der Zwischenhändler und der Drogenmafia gehandelt. Echt, ehrlich, sauber das Ganze. Und daher halt auch ein bisschen teurer. Der Witz an dieser Geschichte ist natürlich nicht, dass sie vielleicht nicht wahr ist, sondern dass es gute Gründe gibt, sie für wahr zu halten. Dass das Greenwashing, wie man die ökologische Umdekorierung althergebrachter Wirtschaftszweige nennt, auch bei der Schattenwirtschaft ankommen würde, was ist nochmal der prinzipielle Unterschied zur ehrbaren, normalen Wirtschaft, war ja nur eine Frage der Zeit. Denn, wie der ökologisch orientierte Drogendealer zu Denis Yücel meinte, wo Nachfrage, da Angebot. Echte Marktwirtschaft eben. Und die hat's mit der Ökologie wie mit einer jüngst entdeckten Zwillingsschwester. Alles muss grün werden. Grün und fair. Und je grüner und fairer es wird, je reiner sich das Gewissen der Konsumenten geben kann, desto mehr gerät aus dem Blick, dass es hier ein grundsätzliches Problem gibt. Kapitalismus und Marktwirtschaft, die wahren Zwillingsgeschwister, um die es hier geht, werden nicht ökologisch, bio, nachhaltig, fair oder wie man den Mummenschanz sonst noch nennen will, weil's gar nicht geht. Vereinfacht gesagt besteht das zentrale Anliegen des Kapitalismus darin, mit immer besserer Arbeitsorganisation, durch den Einsatz immer ausgefeilterer Maschinen, immer mehr Arbeitskraft insgesamt, aber immer weniger pro Produkt abzuschöpfen und so wenig an Lohn wie irgend machbar für diese Arbeitskraft zu bezahlen, um bei immer höherem Verbrauch von Rohstoffen immer günstiger, immer mehr Produkte nicht nur herstellen, sondern auch vermarkten zu können. Dieser Prozess wird am Leben erhalten und beschleunigt dadurch, dass der Markt nicht unendlich ist. Die Kapitalisten also untereinander um seine Beherrschung konkurrieren. In diesem Konkurrenzkampf gibt es Sieger und Verlierer. Je ein Kapitalist schlägt viele tot, schrieb Marx. Und wer verliert, dessen Marktanteile werden von den Überlebenden aufgesaugt. Eine bestechend einfache, wie geschmiert funktionierende Maschine, die für so unterschiedliche Dinge verantwortlich ist wie Lohndumping, Schichtarbeit, Globalisierung, Kolonialismus und Imperialismus, historisch wie aktuell, Werbung als Journalismus und andersherum, den Papiermüll in unseren Briefkästen und den Spam in unseren Mailboxen, geplanten Verschleiß bei den Produkten, die wir benutzen, technologische Innovation als Leistungssport und. Der Kapitalismus ist für vieles verantwortlich. Neben Mord und Totschlag sind darunter auch sehr schöne und spannende Dinge wie San Francisco und das iPad oder die Tendenz zur Auflösung traditioneller Zwangskollektive, Staat und Nation, Familie und Patriarchat. Prinzipiell aber ist der Kapitalismus nicht für Ökologie und Fairness verantwortlich. Der Zwang zur Enteignung der eigentlichen Warenproduzenten durch das Lohnsystem und zur Produktion von immer mehr Waren, ergo dem Verbrauch von immer mehr Rohstoffen, macht das unmöglich. Ein ökologischer und fairer Kapitalismus könnte also keiner sein. Ein Kapitalist, der die Ökologie ernst nimmt, also seine Produktivität absichtlich senkt und seine Produkte durch höhere Rohstoffkosten verteuert, kann in der Konkurrenz mit anderen Kapitalisten, die ähnliche Produkte herstellen, nur auf zwei Weisen bestehen. Entweder durch Selbstausbeutung oder indem er für seine Waren auf dem Markt einen höheren als den im Vergleich üblichen Preis erzielen kann. Und genau das ist der Zweck der Propaganda vom intrinsisch höheren Wert grüner Waren.